Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und heute, wo ich dieses Intro aufnehme, ist tatsächlich mein letzter Arbeitstag für 3 Wochen. Ab morgen bin ich mit meiner Familie viel unterwegs, 4 Länder in 3 Wochen, mit vielen schönen Orten, Erlebnissen und Begegnungen vor der Nase. Kennst du das auch? Für mich war schon immer der letzte Arbeitstag der allerschönste Tag vom Urlaub. Denn trotz allem, was da noch so ansteht, habe ich immer diese große Vorfreude auf die freie Zeit und ich weiß, es liegt noch jede einzelne Minute von meinem Urlaub vor mir. Wunderbar! Und so möchte ich zum Urlaubsstart gerne heute ein neues Interview mit dir teilen. Es ist mal wieder ein Angehörigeninterview und mein Gast ist Carsten Frei. Carstens Mann Heino ist bereits seit mehreren Jahren an Parkinson erkrankt und die beiden haben schon so einige Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert. Carsten hat viele schöne Gedanken und Einsichten, gerade zum Thema, wie Angehörige gut für sich selbst sorgen können. Darüber hinaus ist er auch sehr aktiv im Vorstand des Vereins JUP, Jung und Parkinson. Dort leitet er den monatlichen Angehörigen-Chat und unterstützt bei sozialen und rechtlichen Fragen. Ich freue mich sehr, dass Carsten heute seine Erfahrungen und auch sein umfangreiches Wissen mit uns allen teilt. Daher wünsche ich dir viel Freude mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Carsten.
Hallöchen.
Schön, dass es relativ spontan geklappt hat mit uns und dass wir uns heute sehen können und hören können vor allem. Ich kenne dich, weil ich mit deinem Mann zusammen morgens tanze und auch schon viel von dir gehört habe, dass du sehr aktiv bist im Angehörigenbereich. Und ich dachte, es ist wirklich mal wieder Zeit für ein Angehörigeninterview. Und von daher freue ich mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast.
Gerne.
Und bevor wir so einsteigen und dich ein bisschen näher kennenlernen, will ich gerne von dir wie von allen meinen anderen Gästen wissen, worüber hast du heute denn schon gelacht?
2 Sachen gibt es heute. Nach dem Einkaufen habe ich unsere Nachbarin vom Nachbargrundstück getroffen. Sie hat sich in so ein Wildblumenfeld angelegt und da meinte sie dann scherzhaft, ob ich das stören würde. Sagte ich, nee, aber wenn ich mal rübergehen darf, mir ein paar Blumen klauen, darfst du nicht Nein sagen. Und da musste sie grinsen, ich auch. Und ich habe mir heute Morgen schon die Zeit genommen, ein bisschen Tom und Jerry zu gucken. Da kann man halt auch immer herzhaft lachen, ne?
Wie cool. Kommen so Kindheitserinnerungen hoch, ne? Tom und Jerry, mein Gott. Ich glaube, heute pädagogisch nicht mehr so wertvoll.
Ich bin ja kein Kind mehr, beziehungsweise wir sind keine Kinder mehr.
Genau, wir dürfen das jetzt.
Ja.
Es gibt ja manche Sachen, da hat man immer Spaß dran, egal in welcher Generation.
Genau.
Sehr cool. Tom und Jerry, das muss ich auch mal wieder gucken. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen, damit wir ein bisschen dich näher kennenlernen können. Wenn du dich selber beschreiben müsstest, vielleicht so in 3 Sätzen, was würdest du sagen, wer ist Carsten Frei?
Wer bin ich? Ich bin relativ gerade heraus immer. Also ich sage immer das, was ich meine und ehrlich meine dann auch. Ich habe mich mittlerweile gut organisatorisch in Griff bekommen. Das, was vorher so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist jetzt nicht mehr so. Und ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der auch immer gerne offen auf andere Menschen zugeht. Da ist es mir auch egal, welcher kulturelle Hintergrund, welcher religiöse Hintergrund, aus welchem Teil der Erde jemand kommt. Ich bin da sehr offen, weil ich bin auch interessiert an Menschen.
Ja, schön, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mich interessieren Menschen auch und Geschichten sind mein Hobby. Ich kann das sehr unterstreichen. Ja, schön. Und von dem, was du tust und worüber wir gleich sprechen werden, ist es ja auch genau sehr hilfreich, dass du diese Eigenschaften hast, dass du organisiert bist, dass du gerne mit Menschen umgehst, ja, und dass du auch gerade heraus bist. Du lebst ja mit dem Heino zusammen, dein Mann, der bereits seit einigen Jahren an Parkinson erkrankt ist. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Anfangszeit? Ja. Wie lange ist das her und wie habt ihr das beide damals erlebt?
Klein wenig ausgeholt. 2003 haben wir uns kennengelernt. Und sind dann auch relativ schnell zusammengekommen und auch in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, sind wir auch zusammengezogen.
Mhm.
Es fing dann so 2009, 2010 an, dass der Arm nicht mehr mitschwang beim Spazierengehen. 2013 klagte er dann über Brennen in den Fingern. Okay, ich habe dann gesagt, okay, ab zum Orthopäden. kann vom Schulter-Halsbereich, Schulter-Nackenbereich was sein, dass da ein Nerv eingeklemmt ist oder, weil Heino zu dem Zeitpunkt ja auch noch sehr stressig im Büro gesessen hat als Controller. Da war dann aber alles in Ordnung und dann habe ich gesagt, okay, ab zum Neurologen. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann fing es halt auch an, dass er ja so beim Laufen mal so einen kleinen Stolperer hatte und so. Dann hat der Neurologe damals den Dopamintest gemacht. Der ist negativ ausgefallen.
Aha.
Erstmal und hat ihn aber nach Hannover zu einem Professor geschickt, der sich mit Gangstörungen auskennt. Termin gemacht, nach Hannover gefahren und das Erste, was der Professor dann sagt, wo wir reingekommen sind, was möchten Sie hier? Sie haben Parkinson. Und Heino, hä, wie, was? Und ich genauso,
Okay.
Sie haben das typische Gangbild und die typischen Merkmale für Parkinson. Lassen Sie bitte mal einen DAT-Scan machen und den Dopamintest machen Sie da mal mit 1000 Milligramm und dann haben Sie die Diagnose. Okay, also wieder nach Hause, zu dem Dr. Wertheimer hier in Hamburg wieder hin. Ihm das gesagt, der hat dann die Überweisung zum DAT-Scan ausgestellt, hat den Dopamintest mit 1000 Milligramm gemacht und siehe da, der schlug an.
Ah, okay.
Und im DAT-Scan hat man dann gesehen, dass bei Heino auf beiden Seiten, dass nur noch 40-50% der Substantia nigra vorhanden waren. Und dann hat er ihn direkt nach München mal geschickt und dann wurde Heino da das erste Mal richtig eingestellt, hatte auch die erste Komplexbehandlung bekommen und war dann ja eine ganze Zeit lang auch stabil. Für mich war es halt im ersten Moment, okay, Parkinson, wie gehst du da jetzt mit um? Und ich greife jetzt schon mal vorweg, als ausgebildeter Krankenpfleger hat man das mal im Hinterkopf gehabt. Man liest sich ein, man macht und dann war es für mich, okay, Parkinson, ja, es ist eine schleichende Krankheit, sie schadet immer weiter fort, aber das ist nicht von heute auf morgen das Todesurteil. Also okay, bin ich pragmatisch an die Sache dran gegangen. Ich habe gesagt, okay, du hast das, ich unterstütze dich mit allem, was du brauchst und alles, was dir vorgeschlagen wird, können wir in Ruhe drüber reden und ich bin an deiner Seite. Und das hat Heino ja gut getan, wobei er relativ lange gebraucht hat, um die Diagnose auch zu verarbeiten. Das ist ja auch typisch, weil man sagt, warum ich jetzt mit Parkinson, ne?
Naja, völlig klar.
Ja, aber ansonsten, für mich war es jetzt, im ersten Moment war es natürlich ein Schock, aber dann war für mich relativ schnell, okay, das ist jetzt nichts, wo ich von heute auf morgen ich alleine da stehe, sondern er kann noch sein Leben leben und wir können immer noch schöne Sachen machen und dann sehen wir, was auf uns zukommt. So war dann meine Lage und ja, auch meine Gefühlswelt war relativ nüchtern in dem Moment, weil ich halt einfach auch als Krankenpfleger wusste, was auf mich zukommt. Es ist blöd, aber wir kriegen das irgendwie hin. Das hat auch gut geklappt am Anfang,
ja.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist ja schon auch interessant, wenn du sagst, du bist Krankenpfleger von Beruf gewesen, ne? Vielleicht nicht unbedingt im Bereich der Neurologie, aber man hat natürlich so eine Grundidee von dem Krankheitsbild. Und wir hatten auch im Vorgespräch drüber gesprochen, weil ich wissen wollte, ob das für dich eher noch schwieriger ist, so eine Diagnose im privaten Bereich dann zu bekommen für einen nahen Angehörigen, für deinen Mann, weil man eben so viel Hintergrundwissen hat und weil man vielleicht auch schon viele Geschichten gehört oder gesehen hat im Klinikbereich. Aber du beschreibst jetzt eher so, dass es für dich eine Hilfe war, vielleicht eine Art Sicherheit, dass du einfach ein Grundwissen hattest und jetzt nicht in exorbitante Sorgen ausgebrochen bist, sondern eher so dich so ein bisschen auf deinen fachlichen Hintergrund vielleicht verlassen hast, zu wissen, okay, es geht weiter und es kann auch ganz gut weitergehen. Glaube ich, da gibt es so zwei Extreme, in die man vielleicht rutschen kann, ne? Es gibt sowieso nie ein richtig und falsch, aber sicherlich ist das eine ganz gute Herangehensweise, erst mit der Ruhe und dem Abwarten.
Ja.
Und in der Regel, wenn ein Partner sehr schockiert ist und sehr ängstlich, dann braucht es natürlich auch einen Partner auf der anderen Seite, der ein bisschen die Ruhe bewahrt und sagt, das schaffen wir schon. Das ist ganz wertvoll, Wenn man dann so jemanden an seiner Seite hat, der nicht auch sofort Mit in Panik ausbricht.
Ja, es gibt natürlich auch Leute, die dann in Panik verfallen, weil sie überhaupt nichts wissen, beziehungsweise halt auch Angst haben vor der Zukunft. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch vollkommen legitim und in Ordnung. Aber ich sag mal, ein ruhender Pol muss in der Familie sein. Heino und ich, wir sind alleine, aber in dem Moment, wo, wie bei dir, Kinder im Spiel sind, kommen ja natürlich noch 25.000 andere Sachen im Hintergrund noch mit dabei, weil irgendwann merken die Kinder, dass halt auch mit dir was nicht stimmt und dann muss man auch anfangen, den Kindern das zu erklären. Und wenn man dann einen Partner hat, der so ein bisschen der ruhende Pol ist, da kommt man meistens besser in diesen Situationen klar und kann auch einfacher mit solchen Situationen dann umgehen. Weil der Betroffene selber gerät immer erstmal in Panik. Und das ist auch legitim. Aber wenn man dann einen ruhenden Pol hat, dann hat man halt auch ja das Gefühl, man hat den Baum, wo man sich festhalten kann, umklammern kann. Man kann aufrecht stehen bleiben und fällt nicht hin.
Ja, das ist ein schönes Bild. Genau, was es manchmal so braucht im ersten Sturm, irgendwo so ein Ankerpunkt.
Genau.
Es ist jetzt 9 Jahre her, seit die Diagnose stand. Man weiß ja, dass es sowieso immer schon früher beginnt, als man wirklich die motorischen Symptome wahrnimmt. Ja. Wie ist der Verlauf von Heino bis heute so gewesen aus eurer Sicht?
Der Anfang war eigentlich relativ gut. Heino hat aber schon 2015 den Hinweis bekommen, er solle sich doch mal bitte mit der TRS, also mit der tiefen Hirnstimulation, auseinandersetzen. Er wäre ein Kandidat dafür und er solle sich doch mal darüber informieren und solle dann halt sich überlegen, ob er das machen möchte. Das war für Heino ein bisschen so ein Nagel, wo er sich immer wieder dran gestoßen hat, bis er dann gemerkt hat, er hatte dann Überbewegung und hat sich dann 2019 dazu entschlossen, die TRS machen zu lassen. Nach der ersten OP musste aber leider eine Sonde raus, weil sich Wasser drum gebildet hatte. Dann hat er sie ein halbes Jahr später wieder reingekriegt und dann durfte er natürlich 3 Monate kein Auto fahren, ist aber noch weiter zur Arbeit gefahren. 2020 ist er dann mal nicht mit dem Auto zur Arbeit gefahren, sondern mit den Öffentlichen und wollte den Bus noch erreichen, fällt hin und bricht sich den Oberarm.
Ah, wie doof. Okay.
Ja, dann hatte er einige Operationen, weil der Bruch nicht richtig verheilte. Dann hatte er auch noch einen Keim drin. Dann hat er 2021 eine Prothese reingekriegt. Das war auch am Anfang sehr gut. Dann war er zwischendurch auch im Universitätsklinikum hier in Hamburg zur ambulanten Parkinson-Therapie. Dort haben sie dann die Medikation vom Stalevo auf das EasyCom umgestellt. Mhm. Das verträgt er besser, das wirkt auch bei ihm besser. Er hatte dann aber 21 auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch arbeiten kann und so. Wir haben denen dann die Erwerbsunfähigkeitsrente gestellt. Die ist dann auch innerhalb von 8 Wochen komplett durchgegangen.
Oh, Wahnsinn. Ja, das ging ja flott.
Das war bei ihm sehr, sehr flott. Na, jetzt hat er Aufs und Abs. Mal hat er gute Tage, mal hat er schlechte Tage. Jetzt momentan ist so, dass die Prothese draußen ist, weil die sich gelockert hat. Im Urlaub hat er sich dann unterhalb der Prothese noch einen Bruch zugezogen. Da laboriert er jetzt noch ein bisschen mit dran. Dieser Abstandshalter, der drin ist, der tut natürlich auch weh, weil er auch nicht glatt ist wie ein Knochen oder eine Prothese. Und dementsprechend reizt das den Muskel. Da hat er gute und schlechte Tage. Aber ansonsten, ja, er macht und tut im Rahmen, was er machen kann. Und das finde ich gut so.
Ja. Ne? Mensch, da hat er und ihr ja zusammen auch eine ganze Menge mitgemacht jetzt in den letzten Jahren. Meine Güte, wie gut, wenn man dann einen Krankenpfleger zu Hause hat, habe ich gerade noch gedacht. Wahnsinn.
Das ist Fluch und Segen. Das ist Fluch und Segen. Also auf der einen Seite, ja gut, ich habe das medizinische Hintergrundwissen. Ich kann ihm halt auch Sachen einfacher erklären. Ärzte sind ja manchmal sehr in ihren Fremdsprachen behaftet. Es ist aber auch der Fluch, ein Pflaster abzureißen. Ja, das geht bei mir zack und dann ist es ab. Bei Heino muss es schön abgeknibbelt werden, damit es ja nicht wehtut. Aber da haben wir uns mittlerweile arrangiert und alles. Ne?
Ja.
Und das, was ich mache, ist halt, weil die Feinmotorik bei Heino momentan schlecht ist, beziehungsweise er hat ja momentan nur den einen Arm zur Verfügung, stelle ich ihm halt alle 14 Tage seine Tabletten. Aber die Tabletteneinnahme, die muss er selber machen. Und wenn er eine vergisst, dann hat er die Quittung. Da bin ich dann auch leidenschaftslos. Da habe ich kein Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Er hat seinen Handyalarm und wenn er es dann nicht nimmt, weil er gerade was anderes interessanter oder spannender ist, dann muss er da selber durch.
Ja, ist gut. Also auch in Richtung Selbstständigkeit erhalten, so weit wie es möglich ist und eben nicht zu viel abnehmen, auch wenn du es könntest und fachlich sicherlich noch ganz viele andere Sachen abnehmen könntest, da so richtig die Balance zu finden.
Ja.
Ich weiß, dass es auch vielen anderen Angehörigen schwerfällt, die dann denken, ach, ich muss jetzt meinen Mann oder meine Frau motivieren, jetzt mal loszugehen und jetzt mach doch mal und jetzt komm, wir bewegen uns mal und wir machen das zusammen. Viele versuchen dann sehr engagiert, sich da einzubringen, aber die Betroffenen selber wollen eigentlich am liebsten auf dem Sofa sitzen bleiben oder sich zurückziehen. Und manch ein Angehöriger verzweifelt auch dran, weil er oder sie denkt, Mensch, ich würde ja so gerne helfen, aber derjenige lässt mich nicht. Kennst du das auch oder wie geht ihr damit um?
Ja, das kenne ich auch. Ich habe auch eine Zeit lang, gerade wo das mit dem ersten Bruch war, habe ich vieles an mich gerissen. um nicht zu sagen 90% aller Sachen habe ich an mich gerissen. Und das Loslassen hat, ist mir schwer gefallen. Mittlerweile ist es aber so, ich warte darauf, dass Heino sagt, wenn er Hilfe braucht oder wenn er mal rausgehen möchte. Dann muss er aktiv auf mich zukommen und sagen, du, ist schönes Wetter, lass uns ein paar Schritte laufen. Dann bin ich auch sofort dabei und dann geht man einen kleinen Spaziergang. Oder wenn er sagt, ich möchte mit zum Einkaufen kommen, ich fühle mich fit, dann ist das auch in Ordnung. Und wenn es halt nicht ist, dann fahre ich alleine einkaufen. Du weißt es selber, wenn man regelmäßig seine Tabletten nehmen muss, dann muss man halt auch mit den Essenszeiten ein bisschen hin und her gucken, dass dann halt auch zur richtigen Zeit das Essen auf dem Tisch ist, eine halbe Stunde nach der Tabletteneinnahme. Da gucke ich dann halt, wie kriege ich es hin. Wir haben uns da eigentlich ganz gut auch arrangiert mit dem, wie das ist. Mittlerweile habe ich Sachen auch wieder abgegeben. Ich musste es aber auch lernen und auf die harte Tour lernen, weil ich auch kurz vorm Burnout stand. Ich habe es dann aber selber gemerkt und habe gesagt, jetzt brauche ich Hilfe. Habe auch relativ schnell einen Therapieplatz bekommen beim niedergelassenen Arzt. Habe da auch viel aufgearbeitet mit und habe dann auch gelernt, okay, ich darf nicht alles an mich reißen. Ich muss ihn selber machen lassen. Und erst wenn er sagt, ich brauche Hilfe, dann helfe ich ihm. Aber das war auch ein langer, harter Weg für mich. Aber wir kriegen es mittlerweile hin.
Ja, das ist schön, dass du das auch so offen erzählst, denn das ist ja auch nicht immer einfach und ich finde, das darf auch gesagt werden und natürlich müssen auch Angehörige, gerade auch Angehörige, nicht immer nur alles schlucken und nach dem Motto, Mensch, mein armer Partner, dem geht's ja schlecht und ich versuche mich zusammenzureißen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch sein eigenes Leben behält und dass man gut für sich selber auch sorgt. Ja. Hast du da bestimmte Dinge, die du für dich tust, die dir gut tun?
Ich habe in dieser Zeit, wo ich die Gesprächstherapie gemacht habe, auch angefangen mit Malen. Jetzt bin ich nicht der große Freiherrnzeichner. Ich habe mir halt Bücher geholt und druck mir das dann auf Aquarellpapier und male mir das dann nach meinen Vorstellungen aus. Das muss nicht immer eins zu eins mit den Bildern übereinstimmen, sondern mach das für mich. Und dann nehme ich mir auch jeden Tag eine Stunde Zeit für mich. Das weiß auch Heino. Da ist dann halt eine Stunde, wo ich für mich was machen kann. Manchmal wird es auch ein bisschen mehr. Manchmal habe ich auch keine Lust, dann mache ich halt auch nichts. Aber ich versuche doch jeden Tag da was zu machen, um halt auch abzuschalten. Da kann man die Gedanken wirklich auch mal runterfahren bzw. abschweifen lassen. Meistens habe ich dann auch Kopfhörer auf und höre Hörbuch noch nebenbei, einfach so zum Berieseln, dass ich da einfach auch mal für mich runterkomme. Und was ich eine Zeit lang auch gemacht habe, was ich eigentlich auch wieder machen müsste, beziehungsweise auch machen werde, ich werde mir mal wieder Termine bei unserer Thailänderin besorgen, die Massagen macht, einfach hinlegen, sich selber verwöhnen lassen. Und das finde ich auch gerade für Angehörige wichtig, die, sich diese kleinen Auszeiten zu nehmen, wo man halt auch mal auf andere Gedanken kommt, beziehungsweise auch mal abschalten kann. Und das ist wichtig. Man kann nicht 24/7 unter Strom stehen für den Partner, sondern man muss halt auch sagen, okay, jetzt brauche ich meine Zeit. Vor allen Dingen, ich bin ja auch noch Vollzeit am Arbeiten und ich muss ja meine Arbeit auch machen. Das heißt, da change ich ein bisschen hin und her. Wenn Heino dann Hilfe braucht, gehe ich natürlich mal runter. Aber ich konzentriere mich dann halt auch, auch auf meine Arbeit und mache meine Arbeit dann auch. Ne? Das ist für mich auch wichtig, weil ich auch gerne arbeite, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde das auch schön, wie du das beschreibst, dass du sagst, du hast wirklich jeden Tag eine Stunde oder zumindest, meine, wird nicht jeden Tag passen, aber dass du jetzt nicht als Ziel hast, einmal pro Woche oder einmal im Monat was zu machen für dich, sondern jeden Tag. Ne? Und manchmal kann es ja auch 5 Minuten sein, wenn man sagt, ich trinke jetzt mal bewusst diesen Kaffee, aber sich wirklich auch jeden Tag diesen Raum zu nehmen und zu suchen bewusst, um gut für sich zu sorgen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Finde ich toll, dass du das machst. Das ist ein schöner Impuls auch, glaube ich, für manche andere. Kommen wir doch mal zu dem Thema, was ich bei dir besonders spannend finde. Du bist ja nicht nur Vollzeit berufstätig, kümmerst dich wunderbar um Heino und jetzt sorgst auch gut für dich, sondern du kümmerst dich auch um andere noch jenseits davon und bist ja in der Angehörigenarbeit engagiert. Und zwar bei JUP, das ist die Abkürzung für Jung und Parkinson. Magst du uns ein bisschen was über JUP erzählen zum Einstieg?
Ja, Jung und Parkinson ist ein Online-Selbsthilfeverein, der seit 10 Jahren jetzt besteht. Also wir feiern dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Er ist gegründet worden als reine Online-Selbsthilfe damals. Dann haben sich in verschiedenen Bundesländern auch Regionalgruppen gebildet. Also hier in Hamburg, Lahn, Saar, im Nordwest. Die sitzen, glaube ich, in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen. Da treffen sich dann die Mitglieder, die da drin sind, auch physisch vor Ort. Wobei man muss kein Mitglied sein, um da mitmachen zu können. Also man kann zu diesen Treffen online oder auch zu den vor Ort hingehen, ohne dass man Mitglied im JUB ist. Wäre natürlich schön, aber es ist offen. Der Verein macht einmal im Jahr immer ein Treffen, wo alle hinkommen können. Das ist schon seit längerem in Hörgranshausen in der Nähe von Koblenz.
Okay.
Das nennt sich dann Aktiv trotz Parkinson. Da reist man donnerstags an, dann ist Freitag und Samstag Programm und Sonntag fährt man dann wieder nach Hause. Aber so trifft man sich dann halt auch dort vor Ort. Und vor 3 Jahren habe ich dann den Vorschlag gemacht, ihr macht viel für euch selber, was auch schön ist, aber wo bleiben die Angehörigen? Wir müssten eigentlich auch mal was für Angehörige machen. Und dann kam das auf, dass einmal im Monat ein Angehörigen-Chat stattfindet. In den ungeraden Monaten, also Januar, März und so weiter, ist es immer Donnerstag von 20 bis 22 Uhr. Und in den geraden Monaten ist es der dritte Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Da ist dann halt einfach Kontakt aufzunehmen über JUB oder halt auch direkt mit mir. Dann bekommt man die Zugangsdaten und dann kann man sich da einloggen und an diesen Gesprächen teilnehmen. Wobei es gibt da keine feste Grundlage, was die Gespräche sind. Halt einfach auch mal einfach nur so zu quatschen, sich manchmal auch ein bisschen auszuheulen über den Partner, der mal wieder alles andere macht oder halt auch von anderen zu hören, wie gehen die mit der Krankheit um. Es ist halt ein Angebot auch für die Angehörigen mittlerweile dabei. Was ich dann auch jetzt noch mache bei JUB, das ist seit letztem Jahr, da wurde ich gefragt, weil wir Vorstandswahlen hatten, ob ich mir vorstellen könnte, auch mit in den Vorstand zu gehen. Da habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen und bin so für den Bereich Soziales zuständig. Also für Infos über Pflegeversicherung, über Schwerbehinderten, auch über Rente, Hilfsmittel, was man da alles eventuell machen kann. Oder ich arbeite halt auch mal einen Vortrag aus, den ich dann halte. Bei dem Aktiv trotz Parkinson mache ich auch meistens was. Also zumindest immer das Angehörigen-Meeting. Und dieses Jahr mache ich auch noch Gedächtnis- und Konzentrationstraining dazu. Das ist auch etwas, was man fördern muss, sowohl für die Angehörigen wie auch für die Erkrankten. Es ist unheimlich wichtig, geistig fit zu bleiben.
Genau, ist auch wie so ein Muskel, ne? Den man einfach trainieren muss, ja.
Von daher bin ich da jetzt im Verein sehr gut mit eingebunden. Es ist eine schöne Arbeit. Und vor allem, wenn man dann von Mitgliedern das Feedback kriegt, da hast du mir bei geholfen. Also wir hatten eine, die hatte Antrag auf Pflegegrad gestellt und ist Pflegegrad 1 bei herausgekommen. Und da habe ich gesagt, wieso 1? Das kann nicht sein.
Das ist ja nichts, genau.
Ne? Ja, an dem Tag hatte ich halt einen guten Tag, sagte ich, okay. Dann habe ich ihr gesagt, wie sie den Widerspruch formulieren soll. Der ist hingeschickt worden und prompt wurde es in Pflegegrad 2 geändert. Und da muss man sich halt auch manchmal Hilfe holen.
Ja, das ist ganz wichtig, wenn es Hilfe dann überhaupt gibt, ne?
Ja.
Wir kommen auch gleich nochmal dazu, was deine jetzige Arbeit ist und wie das damit zusammenhängt, dass du jetzt auch viel im sozialen Bereich unterstützt. Ich hätte nochmal die Frage, der Verein heißt der Jung und Parkinson. Habt ihr irgendwie eine Altersgrenze?
Also, wir haben keine Altersgrenze. Da kann der 30-Jährige reinkommen, wie auch der 80-Jährige, weil man ist nur so alt, wie man sich fühlt.
Ja.
Es wurde der Verein gegründet, weil es halt nur für die älteren Betroffenen was gab. Und daraufhin hat dann die damaligen Gründungsmitglieder beschlossen, nee, wir wollen halt auch was für Jungerkrankte machen. Daraus ist der Name entstanden und das ist auch beibehalten worden. Aber wir haben keine Altersbegrenzung. Ne? Unser Mitgliedsbeitrag ist sehr moderat. Es sind momentan 18 Euro im Jahr, wo man dann halt alles dann halt auch nutzen kann. Wir haben zum Beispiel auch mit dem VDK, also dem Verband Deutscher Kriegsopferfürsorge und Schwerbehinderter, eine Vereinbarung, dass unsere Mitglieder die erstmalige Beratung kostenlos bekommen. Wenn es dann doch weitergehen soll, muss man natürlich beim VDK Mitglied werden, das ist klar, aber diese erstmalige Beratung ist kostenlos. Der Verein zahlt da eine jährliche Gebühr und damit ist das abgedeckt. Ja, wie gesagt, einmal die Woche findet das Online-Treffen statt. Das ist immer mittwochs ab 19 Uhr. Da kann man halt mit dazukommen und kann sich anhören, kann quatschen, kann seine Fragen stellen. Also das Weiteste, was wir jetzt entfernt hatten, war eine Dame, die aus Italien über unsere Seite gestolpert ist. Wir hoffen natürlich, dass wir erst, beziehungsweise für den deutschsprachigen Bereich, das auch ausweiten können. Aber dazu brauchen wir halt auch ein bisschen Werbung für uns. Ne? Das mache ich ja auch hier ein wenig mit. Aber wie gesagt, es ist kein Muss, mit Vereinsmitglied zu sein, um an diesen Treffen teilzunehmen. Das kann man auch, wenn man kein Mitglied ist.
Es gibt also einmal pro Woche ein Treffen für die Menschen mit Parkinson und einmal im Monat ein Treffen für die Angehörigen und online. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit für jeden, egal wo er wohnt, weil Internet haben ja hoffentlich heutzutage alle. Und durch Corona sind viele auch versiert inzwischen mit Nutzung von Online-Angeboten, sodass da auch eine klare Empfehlung ist. Ne? Wir werden das gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken, die Links zu JUP und den Angeboten, dass man da gerne auch nochmal nachlesen kann. Wie du schon sagtest auch am Anfang, ich finde es genauso wichtig, dass es eben Raum gibt für Angehörige. Ich selber habe ja auch meine Ping-Pong-Parkinson-Gruppe, wo wir eben auch viele Angehörige mit dabei haben bei verschiedenen Aktionen und da doch immer mal wieder auch so eine Aussage kommt, ja, es wird so viel für die Menschen mit Parkinson getan, aber wir Angehörigen haben manchmal schon das Gefühl, dass wir mit vielen Sorgen und so alleine dastehen. Deswegen finde ich es schön, dass es da bei euch so einen Raum gibt. Mein Mann hat auch unter anderem hier ein Angehörigen-Online-Treffen, was sich so im kleineren Kreise gegründet hat. Das gebe ich auch gerne nochmal weiter. Vielleicht mögen die sich bei euch auch mal mit anschließen. Manchmal tut es ja auch ganz gut, sich vielleicht so gruppenweise auch ein bisschen zu vernetzen. Gerne. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was sind so die Sorgen und Ängste, die du von Angehörigen hörst in diesen Runden? Oder mit welchen Herausforderungen sind Angehörige so konfrontiert?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Stadium man da gerade ist. Ist es jetzt eine relativ frische Diagnose, dann ist eher so, ja, was bedeutet das? Welche Einschnitte muss ich befürchten und so? Und da kann man halt auch relativ gut Ängste nehmen, dass man halt abwarten muss. Jeder Parkinson entwickelt sich anders. Man kann 10 Parkinson-Patienten vor sich stehen haben und 20 verschiedene Bilder. Wenn die Diagnose schon länger zurückliegt und jetzt so die motorischen Sachen stärker werden, ja, wo kann ich mir Hilfe holen oder was sollte ich machen? Dazwischen ist dann halt auch viel, ja, was muss ich mit dem Essen beachten? Weil dann viele dann irgendwann mal so zwischen Tür und Angel mal mitbekommen, entweder in den Online-Treffen oder mal vom Arzt gesagt kriegen, passen Sie auf mit Eiweiß. Ja, wo ist kein Eiweiß drin im Essen? Also das gibt es nicht, ne? Also muss man sein Essen nach seinen Tabletten ein bisschen steuern. Und dann gibt es auch so kleine Tricks und Hilfsmittel, wie zum Beispiel, ja, Weintrauben haben wenig Eiweiß, die kann man jederzeit essen. Oder mal, wenn man Lust auf einen Kakao hat, normale Milch geht nicht. Aber es gibt Hafermilch, wo ganz wenig Eiweiß drin ist. Das kann man auch zwischendurch mal trinken. 100 Milliliter hat 0,3 Gramm Eiweiß drin. Und das kann man jederzeit dann zu sich nehmen. Blockiert halt nicht die Rezeptoren im Dünndarm zur Dopaminaufnahme. Und das sind auch viele Fragen, gerade im Angehörigenchat. Wie gesagt, und wenn es dann weiter fortschreitet, ja, was brauche ich für den Pflegegrad? Was muss ich da machen? Was bedeutet das und so? Da kommen dann diese Fragen auf. Unterstütze ich halt auch sehr gerne. Und ansonsten, wie gesagt, da es ein geschützter Raum ist, darf auch mal gemeckert werden über den Partner, weil man muss auch manchmal seinen Frust ablassen. Und da ist so der geschützte Raum für die Angehörigen, wo das auch nicht nach außen dringt, auch wichtig. Dass man halt auch mal sagen kann, ach, heute war ein Scheißtag, weil er hat das und das oder sie hat das und das. Und ne? Und dann darf man sich auch mal gerne den Frust von der Seele reden. Das gehört auch mit dazu, sich auch mal wieder frei zu machen.
Ja, genau. Das finde ich auch ganz wichtig. Ist auch schön, dass du das jetzt nochmal sagst. Also, dass man eben nicht das Gefühl haben muss als Angehöriger, ich muss jetzt irgendwie immer nur gute Laune haben und für die gute Stimmung zu Hause sorgen, sondern es ist oft schwierig und Parkinson hat letztendlich immer die ganze Familie und alle sind betroffen auf unterschiedliche Weise. Und von daher, das auch mal sagen dürfen, diesen Raum zu haben, sagen zu dürfen, das ist jetzt scheiße und es ist wirklich anstrengend und ich wünschte mir manchmal auch, dass es anders wäre. Das darf alles sein, genauso wie wir Betroffene ja auch mal einen Raum brauchen, um meckern zu können und Dinge rauszulassen. Deswegen, ja, sehr schön, dass es bei euch, dass es bei euch möglich ist, finde ich sehr gut.
Es gibt auch noch etwas, worauf ich nochmal hinweisen möchte.
Ja, gerne.
Auf der Homepage von unserem Verein gibt es die Rubrik Die Parkis. Da sind Videos in verschiedenen Sprachen, wo kindgerecht Parkinson erklärt wird. Also diese Trickfilme sind für Kinder gemacht, die erklärten kindgerecht, was bedeutet Parkinson, und dadurch lernen Kinder halt auch zu verstehen, warum es der Mama oder dem Papa gerade schlecht geht. Das gibt's auch in Gebärdensprache, in Französisch, Italienisch, Deutsch. Das habe ich auch schon öfters gerade Familien gesagt. Mhm. Kinder verstehen unheimlich schnell und unheimlich viel. Man muss es ihnen nur kindgerecht erklären.
Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Je offener man damit umgeht, umso weniger Ängste haben auch die Kinder. Schwierig wird es immer dann, wenn man versucht, sie zu sehr in Watte zu packen und Dinge zu verschweigen. Wir haben so eine Antenne, die kriegen viel, viel mehr mit, selbst die kleinen Kinder schon. Ich habe in diesem Zuge ja vor einem Jahr auch 2 Podcast-Folgen gemacht mit Kindern, die Eltern haben, die an Parkinson erkrankt sind, für andere Kinder, denen es genauso geht. Und das waren für mich auch sehr berührende und bewegende Podcasts. Natürlich, weil ich selber auch Kinder in dem Alter habe, aber auch nochmal zu sehen und zu hören mit den Kindern. Da hatten wir viele Vorgespräche auch, wie sie das so wahrnehmen und was so ihre Gedanken und Sorgen sind. Und wo ich manchmal gestaunt habe, wie zuversichtlich und optimistisch die Kinder so in die Zukunft schauen. Und ich manchmal so dachte, ah ja, genau, diesen kindlichen Blick auf das Heute, ne? Und ist doch egal, was morgen ist, aber heute haben wir einen schönen Tag und so. Da habe ich gedacht, das müssen wir uns viel öfter nochmal abschauen. Also wir lernen immer alle voneinander. Ja, aber es ist ein schöner Hinweis nochmal mit den Videos für die Kinder. Das können wir auch gerne nochmal mit verlinken. Du hast es ja schon erwähnt, du bist als Fachkaufmann im Gesundheitswesen tätig, im öffentlichen Dienst.
Ja.
Und kennst dich daher im sozialrechtlichen Bereich auch ziemlich gut aus. Und für dein Ehrenamt, du hast es schon gesagt, nutzt du dein Wissen auch, um Betroffene und Angehörige bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen. Und das ist, wie du schon sagtest, auch ganz wichtig. Ich selber arbeite auch in dem Bereich und weiß, wie wenig Infos da so fließen und wie sehr auch Familien und Betroffene manchmal alleingelassen werden mit diesen Themen. Warum ist dir das wichtig, das nicht nur beruflich zu machen, sondern jetzt auch privat dein Wissen weiterzugeben?
Eigentlich aus diesem Grund, dass viele Sachen, die Familien oder auch Erkrankten zustehen, einfach nicht kommuniziert werden. Genauso ist es im Bereich Schwerbehindertenrecht. Wenn man eine Schwerbehinderung hat, was steht einem zu? Wo kann man sich auch eventuell noch weitere Hilfe holen und. Dieses ja weiter voranzutreiben, dass die Leute halt auch wissen, was sie sich an Leistungen empfohlen können, ist mir wichtig, weil das ist auch ein bisschen Generationenproblem, sage ich mal ganz, ganz ehrlich. Gerade die Generation, die kurz vor dem Krieg oder während des Krieges geboren wurde und auch kurz danach, die sagen natürlich, ich gehe nicht gerne irgendwo hin und bettel. Aber das ist ja kein Betteln, sondern es sind Leistungen, wo man für eingezahlt hat, die einem zustehen. Das ist auch so ein bisschen, wo ich eher ein Steckenpferd sehe, aufzuklären.
Ja.
Es geht nicht ums Betteln, sondern es geht um eine Leistung, die dir zusteht. Und das ist etwas Wichtiges.
Ja, und es geht nicht um Vorteile. Das erlebe ich auch immer wieder in meiner beruflichen Beratungstätigkeit, dass auch Familien sagen, naja, wir wollen ja keinen Vorteil daraus schlagen, dass unser Kind krank ist oder so. Es geht auch nicht um Vorteile, es geht um Nachteilsausgleich. Und dieses Wort finde ich auch so wichtig, weil es geht nicht darum, einen Vorteil zu bekommen, mehr zu haben als andere. Das hat man nicht, wenn man eine chronische Erkrankung hat oder eine Behinderung. Man hat Nachteile und die sollen ausgeglichen werden. Darum geht's bei diesen Anträgen und finde ich total schön und wichtig, dass du da beraten kannst und da einfach auch dein Wissen einbringen kannst. Hast du so generell noch Tipps für die Leute, die hier zuhören? Was sollte man so bei Anträgen und im Umgang mit Behörden beachten? Gibt's da so ein paar Insider?
Also ich kann immer nur raten, Anträge immer zu zweit auszufüllen. Mhm. Gerade Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist da wichtig. Man hat da halt auch einen Zeugen. Und wenn man zu einer Behörde hingeht und irgendwas beantragen möchte, auch immer zu zweit hingehen, damit man einen Zeugen hat. Weil sonst heißt es hinterher, nee, das haben sie ja nie gesagt. Es kommt leider auch immer mal noch vor, dass halt in der Behörde dann was nicht ausgefüllt wird und das ist Heinus Alarm für seine Tabletten.
Gehört alles dazu.
Da muss man zu zweit hingehen.
Das ist ein guter Hinweis, genau. Weil man ja vielleicht auch ein bisschen sicherer ist, wenn man nicht alleine unterwegs ist und wirklich nochmal diese Vertrauensperson, aber auch die Sicherheit hat und den Nachweis letztendlich, dass man gemeinsam da vor Ort war. Ja, danke schön auf jeden Fall. Hast du noch Dinge, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig jetzt mitzuteilen? Oder das sind für dich wäre noch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, wo du denkst, das könnte hier noch mit rein in unseren Podcast?
Und wie gesagt, wenn was ist, einfach bei mir melden. Es kann sein, dass ich nicht sofort reagieren kann, aber zeitnah bekommt er was. Und kann ich halt auch nur den Angehörigen raten, wenn ihr Lust habt, kommt einmal im Monat zu dem Chat und dann können wir da über alles und jedes Thema reden und quatschen.
Ja, Okay, es könnte jetzt sein, dass sich 500 Leute bei dir melden.
Kein Problem.
Gucken wir mal, wie wir das umlotsen. Genau, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot. Dankeschön dafür. Als letzte Frage, ich meine, du hast schon ganz viele tolle Tipps gegeben, habe ich doch immer noch bei mir auf meiner Liste stehen. Was magst du den Menschen, die dir zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Vielleicht auch den Angehörigen vor allem.
Ja, gerade für die Angehörigen, achtet auf euch selber und nehmt euch bitte eure Auszeiten. Weil man kann nicht 24/7 parat stehen, sondern man muss auch seine kleinen Zeiten haben, wo man etwas für sich tun kann. Und sei es nur ein Buch lesen oder wie ich das malen. Nehmt euch eure Auszeiten, wenn ihr es nicht jeden Tag schafft, aber dann zumindest einmal die Woche, damit ihr da was machen könnt, was euch Spaß macht, wo ihr euch erholen könnt in dieser Zeit. Sprecht da auch offen mit eurem Partner drüber, dass ihr diese Zeit braucht. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn der Partner weiß, okay, jetzt ist gerade die Stunde, wo ich halt nicht stören möchte. Ich gucke mal alleine, was kriege ich alleine hin? Und dann merkt man als Partner auch, oh, der kann ja doch viel, viel mehr, als man ihm eigentlich zutraut. Und dann kommt man auch wieder in so Phasen hinein, wo man weiß, okay, ich muss nicht immer parat stehen. Und das ist das Wichtige. Man kann und muss auch nicht immer parat stehen. Gerade für die Parkinson-Erkrankten machen lassen erstmal. Immer den Erkrankten erstmal machen lassen. Und wenn dann nichts geht, darf er sich gerne melden. Und dann ist das Leben auch ein bisschen leichter für alle.
Schön. Und Leichtigkeit können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dankeschön, Carsten, für deine tollen Impulse. Ja. Das habe ich jetzt auch gerne nochmal mitgenommen. Mich selber interessiert das ja auch immer nochmal, dieser Blick auf die Angehörigen, auf die Familie, weil ich finde das auch so wichtig, weil wir nun mal nicht alleine sind in der Welt. Deswegen, ja, vielen Dank für all das, was du tust. Ganz herzliche Grüße auch an den Heino und an das ganze Team von Jupp. Ich freue mich darauf, dass wir das verlinken und nochmal teilen können mit allen. Alles Gute für dich, für euch und ja, passt auf euch auf, würde ich sagen.
Ja, du auch auf dich und deine Familie.
Ne? Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Da ich selbst seit 20 Jahren in meinem Beruf als Sozialarbeiterin Familien berate und begleite, die chronisch kranke Kinder haben, kenne ich auch die Angehörigen-Sichtweise gut und weiß, wie sehr Angehörige oft unter der Erkrankung eines Familienmitgliedes leiden. Nicht jedem fällt es anfangs leicht, die Erkrankung des Partners oder der Partnerin so anzunehmen, wie das Carsten heute gelingt. Aber deutlich wurde ja auch in unserem Gespräch, dass Akzeptanz nicht von heute auf morgen gelingt, sondern dass es Zeit braucht, sich mit der Situation zu arrangieren. Eine chronische Krankheit bedeutet auch in vielerlei Hinsicht, dass das Leben ganz schön aus den Fugen gerät. Das kann Turbulenzen mit sich bringen, aber auch dabei helfen, genauer hinzuschauen, was wir mit unserem Leben eigentlich noch anfangen wollen. Manchmal müssen wir Abschied nehmen von so mancher Zukunftshoffnung. Aber vielleicht merken wir auch, welche Überraschungen das Leben noch so bereithält, wenn wir mal durch eine andere, ungewohnte Tür gehen. Carstens Appell an die Angehörigen kann ich nur unterstreichen. Achtet auf euch, sorgt gut für euch und nehmt euch Auszeiten. Ich weiß, manchmal ist das leichter gesagt als getan im stressigen Alltag. Aber wir Menschen mit Parkinson wissen, nur wenn es unseren Angehörigen gut geht, dann könnt ihr auch uns weiterhin gut begleiten. Und daher ist es mir am Ende dieses Podcasts ganz besonders wichtig, nochmal zu sagen, ein extra großes Dankeschön an euch, an unsere Partner und Partnerinnen, an unsere Kinder, Eltern und Freunde, die so oft für uns da sind, manchmal auch über eure Kräfte hinaus. Wir lieben euch und wir wissen alles, was ihr tut, sehr zu schätzen. Lasst uns weiter den Weg gemeinsam gehen, im Gespräch bleiben und gut auf uns und aufeinander achten. Also, passt gut auf euch auf und bleibt positiv.